Deutschlandfunk Nova.
Wenn man sich zweimal überlegen muss, ob man sich das Markenprodukt im Supermarkt jetzt leisten kann oder wann man sich mal neue Schuhe kauft zum Beispiel, einfach weil das Geld konstant knapp ist, kann das einem ziemlich zu schaffen machen. Viele Menschen, auch in Deutschland, sind arm und das hat eben massivste Auswirkungen. Arme Menschen haben eine geringere Lebenserwartung als Besserverdienende, häufiger psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, laut Statistik. Aber hinter diesen Statistiken stecken eben viele Menschen oder viele Familien. Das ist auch das Thema des Buches von Olivier David, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut krank macht, heißt es. Und daran erzählt er auch seine eigene Story. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Olivier, du bist in den 90er Jahren in Hamburg aufgewachsen. Woran oder wann hast du denn damals eigentlich gemerkt, dass deine Eltern oder ihr als Familie arm seid?
Ich bin nicht aufgewachsen und habe ständig gedacht, dass wir arm sind. Ich habe einfach gedacht, das wäre normal. Also ich hab gedacht, so sei das Leben, dass irgendwie zu Hause öfter gefragt wird, wie kommen wir durch den Monat, dass die Überlegung ist, wenn was kaputt geht, wie können wir das ersetzen, wenn die Waschmaschine kaputt ging und wir in ein Waschcenter gegangen sind. Also, dass so ein Dauerdruck da ist, das habe ich für normal gehalten. Ich habe das nicht reflektiert als Kind, dass wir arm sind.
Hast du das mit anderen Kindern dann aber irgendwie verglichen bekommen, wie es auch anders sein kann?
Ich bin dann auf eine Privatschule gegangen und das ist ein bisschen spezieller Lebenslauf für eine Armutsbiografie. Meiner Mutter war Schulbildung wichtig und mir war wichtig, dass wir die Bildung bekommen, die uns bestmöglich fördert. Und wir sind auf eine Waldorfschule gegangen und da musste sie nur einen geringen Beitrag für die Schule zahlen und konnte das, obwohl sie Arbeitslosengeld bekommen hat. Und da bin ich mit ganz anderen Kindern in Berührung gekommen, Kindern aus der Mittelklasse und ja auch einigen reichen Kindern. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass die ganz anders sozialisiert sind, dass die ganz anders aufwachsen. Und auch da habe ich aber nicht reflektiert, oh wow, Olivier, du bist arm, sondern da habe ich einfach gemerkt, wow, da helfen Mütter bei den Hausaufgaben. Ich habe gemerkt, ich gehe zu Leuten, die wohnen in einem Haus, die haben einen Garten, da ist alles so ganz geregelt einfach und das war natürlich immer total toll, andere Erfahrungen zu machen, aber auf der anderen Seite, das ist die Kehrseite der Medaille, war ich natürlich nie der Coole. Mhm. Ich hatte keinen Fernseher zu Hause, ich hatte keine Markenklamotten an. Das ist jetzt alles nicht so furchtbar spielentscheidend, aber dennoch, wenn du irgendwie Kind bist, dann merkst du, die anderen sagen, komm, lass uns mal irgendwie auf den Dom gehen in Hamburg, das ist so ein Jahrmarkt. Und ich habe das nicht gewollt, aber nicht, weil ich nicht hin wollte, sondern weil ich wusste, dass meine Mutter mir kein Geld dafür geben konnte. Mhm. Und habe dann gesagt, nee, Dom ist doch scheiße, ich möchte da nicht hingehen. Mhm. Und so bin ich so von Entscheidung zu Entscheidung immer weiter weggekommen von dem, was ich eigentlich hätte sein können. Eigentlich hätte ich Dom bestimmt cool gefunden und eigentlich hätte ich irgendwie Markenklamotten cool gefunden und Dragon Balls. Aber ich habe mir das alles verboten, eben weil es nicht drin war.
Wie hast du denn dann quasi, als du das gemerkt hast, eben was alles nicht für dich drin ist, als Kind, als Jugendlicher, als du das mehr und mehr verstanden hast, reagiert, als du das ja für dich realisiert hast?
Viel mit Scham. Also ich habe mich sehr viel geschämt für die Verhältnisse, aus denen ich komme und auch mit Wut. Also ich bin oft wütend geworden, weil ich das ungerecht fand. Mhm. Und das sind so die beiden Mechanismen, die ich habe. Also zum einen schäme ich mich, habe ich mich dann dafür geschämt und aus diesem Gefühl, sich schämen zu müssen für etwas, für das man nicht kann, ist dann so eine Wut entstanden. Und mit der bin ich dann in die Welt gestürmt, sozusagen.
Das heißt, deine Jugend war wahrscheinlich auch verhaltensauffällig, oder wie kann man das beschreiben?
Ja, genau. Ich habe ADHS und ich glaube, verhaltensauffällig ist genau der richtige Ausdruck dafür. Ich habe mich irgendwie als Kind super viel geschlagen. Ich bin super laut gewesen, bin ständig rausgeflogen. Hm. Und genau, so. Und meine Schule wusste nicht, mit mir umzugehen einfach. Mhm.
Du hast jetzt gerade ADHS schon erwähnt, ich habe es auch in der Anmoderation schon gesagt, beziehungsweise du beschreibst es ja eben auch in deinem Buch. Bei dir wurden verschiedene psychische Erkrankungen diagnostiziert, ADHS und Depressionen gehören dazu. Wo siehst du ganz persönlich den Zusammenhang zwischen ja, der Lage, wo du herkommst, ich sag mal der Armut deiner Eltern und eben diesen Erkrankungen?
Also zuerst mal ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Menschen, die arm sind, nicht einfach so psychisch krank werden. Mhm. Die sind nicht dümmer oder schwächer oder so. Die haben einfach viel mehr Stress in ihrem Leben. Und wenn ich mir meine Familie angucke und mich angucke, dann ist es einfach so, ich habe einfach ganz viele Reize, stand vor ganz vielen Herausforderungen, die andere nicht hatten. Und die kamen bei mir noch oben drauf, zu den ganz normalen Anforderungen, die jeder Mensch hat. Mhm. Und bei meiner Mutter ist es genauso. Sie hat auch eine psychische Erkrankung und sie konnte erst irgendwie mit Anfang, Mitte 40 eine Therapie machen, weil davor irgendwie die Zeit gar nicht da war. Und auch ihre finanziellen Mittel gar nicht da waren. Also ein Mensch, der arm ist, der fragt sich nicht, willst du eine Therapie machen? Der kann erst eine Therapie machen, wenn es ihm, das ist total paradox, wenn es ihm so gut geht, dass er sich überhaupt fallen lassen kann. Aber Menschen, die die ganze Zeit nur irgendwelche Brände löschen müssen, die irgendwie sich fragen, ist es der 22., wie kommen wir mit den 30 Euro, die wir noch haben, wie kommen wir bis zum Ende des Monats damit durch? Die haben keine Ressourcen, sich um ihre psychische Gesundheit zu kümmern. Da sind dann andere Sachen wichtiger.
Wie hat sich denn quasi dieses Aufwachsen auf dein berufliches Leben, also das, was man Karriere nennt, sage ich mal, bisher ausgewirkt?
Ich habe nie in dem Wort Karriere gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, irgendwie, wie kann ich irgendwie vom Fleck kommen? Wie kann ich irgendwie etwas machen, was mir Spaß macht? Und das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Ich bin ohne Fachabitur von der Schule gegangen, also habe mal kein Abitur gemacht, habe dann nicht studiert natürlich, sondern bin im Supermarkt arbeiten gegangen und habe für 32 Stunden die Woche im Supermarkt gearbeitet für mehrere Jahre. Und so ist eigentlich mein Leben. Ich habe mich immer irgendwie durchschlagen müssen und habe nie gedacht, also was für ein Leben willst du führen? Ich habe natürlich versucht, irgendwie Dinge möglich zu machen, aber ich bin immer an so gläserne Decken gestoßen. Und ich habe mich immer gefragt, bist du zu doof? Oder wo liegt genau das Problem, dass du nicht vorankommst im Leben, dass du immer 4 Jobs hast und dass du immer irgendwie denkst, das Leben ist anstrengend, während alle anderen sagen, ey, du bist Mitte 20, du bist in der Blüte deines Lebens. Und für mich fühlt es sich immer so an, als wäre ich ein 40-Jähriger, der einen Haufen Probleme hat einfach. Und da bin ich dann irgendwann drauf gekommen, okay, alles klar, vielleicht hat das was mit dir zu tun, natürlich, aber vielleicht sozusagen ist der Ursprung ein sozialer und gar nicht sind es gar nicht deine eigenen Probleme, sondern das sind Probleme, die eine Gesellschaft hat und die du deswegen auch hast.
Und was hast du dann, also das heißt, da war so ein bisschen ein wichtiger, entscheidender Punkt für dich mit dieser Erkenntnis. Was hast du dann damit gemacht? Also, wie ko konntest du seitdem dann was ändern?
Ja, ich habe nicht aufgehört, danach zu streben, dass ich irgendwas finde, was ich gerne machen möchte. Und das habe ich mit dem Schreiben gefunden. Ich habe dann irgendwann alle Pläne über Bord geworfen und habe ein Volontariat angefangen bei der Hamburger Morgenpost, bei einer Hamburger Lokalzeitung. Und bin Journalist geworden und jetzt arbeite ich als freier Journalist. Und das ist natürlich auch prekär, aber ich mache zumindest das, worauf ich Lust habe. Und zwar, dass ich schreiben kann und ich darf Bücher schreiben. Und das ist was ganz Tolles. Und ich glaube, sozusagen, meine finanzielle Lage hat sich überhaupt nicht verändert seit irgendwie in den letzten 14, 15 Jahren. Aber es hat sich verändert, dass ich das Lager, in dem ich gearbeitet habe, oder die Baustelle oder der Supermarkt, dass ich den eingetauscht habe gegen den Schreibtisch und jetzt halt mein Geld verdiene, indem ich ja, mir Sätze überlege und Worte aufschreibe.
Du hast eben auch schon gesagt, diese Absurdität, dass es einem erst so gut gehen muss, damit man in die Therapie gehen kann, weil man eben ja auch sie dann sich erst leisten kann. Würdest du sagen, dir geht es aber inzwischen finanziell so gut, dass du dich damit beschäftigen kannst? Oder wie ist deine Situation da?
Also, wenn man sich das genau anguckt, dann krebs ich immer noch so an der Armutsgefährdungsgrenze von so ungefähr 1.200 Euro. Das ist so mein monatlicher Verdienst ungefähr, den ich so. Man kann das nicht pauschal sagen, weil als Freier verdienst du halt mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger, aber das ist so ungefähr das. Ich würde sagen, dass das eine Entspannung vor allen Dingen nicht einsetzt, weil ich mehr Geld verdiene, was halt eben nicht der Fall ist, sondern dass eine Entspannung einsetzt, weil ich etwas mache, was mich erfüllt. Und das gibt mir sozusagen den Rückenwind, den ich brauche, um meine Probleme anzugehen, die ich persönlich habe. Und das ermöglicht mir das wieder. Ja.
Man sieht ja in deiner Biografie quasi ein größeres Problem. Was würdest du dir eigentlich denn wünschen von der Gesellschaft bzw. vom Staat für Menschen oder Familien, die eben in Armut leben?
Ich glaube, dass wir mit einer Politik seit Jahrzehnten schon zu tun haben, nicht erst seit der Ampelkoalition jetzt oder seit der GroKo vorher, sondern auch schon vorher mit den Parteien der Agenda, also der SPD und den Grünen, die Armut verwalten. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Umgang, um das Problem zu lösen. Weil wenn man sich anguckt, was für Entscheidungen getroffen werden, dann sieht man, dass mit den Agenda-Parteien, also mit dieser Agenda 2010, Druck auf Arme ausgeübt wurde ohne Ende. Also die Fesseln wurden enger gezogen. Und was wir jetzt erleben, sind natürlich so leichte Liberalisierungsmaßnahmen, auch im sozialen Bereich. Die Zuverdienstgrenzen werden erhöht. Aber das ist Symptombekämpfung in meinen Augen. Und ich glaube, es gibt kein wahres und wirkliches Interesse daran, Armut zu überwinden, weil unsere Gesellschaft ist wohlhabend genug. Wir könnten das, wir könnten Armut überwinden. Es ist eine politische Entscheidung, ob wir uns eine Klasse, eine Unterklasse halten von 8 Millionen Leuten oder wie viel auch immer das sind, die arm sind. Das ist eine politische Entscheidung und ich werde mich nicht zufrieden geben, irgendwie damit, dass Leute sagen, irgendwie Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld oder so. Das sind alles kosmetische Behandlungen und ich glaube, um Armut zu überwinden, müsste man erstmal das politisch wollen und dann alles Nötige in Bewegung setzen. Und dann sehen wir, dass genügend Geld da ist und dass einfach die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden müssen. Wir müssen uns einfach überlegen, wie kann es sein, dass es in manchen Wohnvierteln, dass die Miete da jedes Jahr um 10% steigt, während die Einkommen nicht steigen? Wie kann es sein, dass die Inflation irgendwie immer höher geht gerade, aber die Einkommen nicht steigen? Das sind Fragen, denen müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Und die einzigen, die davon profitieren, dass wir uns die nicht stellen, sind der Grund, warum alles so bleibt, wie es ist.
Sagt Olivier David. Er hat das Buch geschrieben, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut krank macht. Und mit uns hat er drüber gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.